das Thema von iStudy heute ist Geld. Geld. Und ich habe das schon länger so in meinem Kopf gehabt und so und habe es irgendwie mich nicht richtig getraut zu machen, weil ich ganz ehrlich glaube, dass es ein bisschen aneckt manchmal. Und anecke wird die Predigt. Also das ist einfach so ein bisschen... Ha? Oh, sehr gut. Komme ich am Schluss nochmal dazu dann. Genau, mal gespannt. Aber ich glaube wirklich, dass Geld uns dazu bringt, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun würden, oder? Also wenn ich auf so einen Rummel gehe oder so, wo die große Achterbahn oder wo das in die Luft geschmissen wird, dann habe ich letztens Sandra gesagt, also für 1000 Euro würde ich es machen. Aber drunter wahrscheinlich nicht. Ha? Für 50 Cent, ja, so macht man Geld. Nee, aber ehrlich, oder? Das habt ihr bestimmt auch schon gesagt oder gedacht, für so und so viel Geld würde ich es vielleicht machen, aber so nicht. Oder? Bin ich die Einzige, wo ab und zu so denkt? Ja. Ja, also wir sind schon irgendwie...
Mein Tante hat mir 50 Mark bezahlt, dafür, dass ich einen Kuss gebe.
Oh, so viel wert war ihr das nicht.
Dann ist genau. Das war auch für den Menschen pur Verzweiflung, oder? Das war pure Verzweiflung.
Ja, also Geld bringt uns dazu, Dinge zu tun, die wir vielleicht sonst nicht machen. Und ich habe eine interessante Seite im Internet gefunden. Da gab es so eine Studie über 1000 Amerikaner. Also es waren 1000 Amerikaner haben an der Studie, an der Befragung teilgenommen. Und für 1000 Dollar, das sind ungefähr 800 Euro, ist immer so ziemlich das Gleiche, würde 15% von den 1000 einen Ladendiebstahl begehen oder Wettbetrug begehen. 13 Stück der von den Befragten, also 13 von 1000, würde für den Betrag schon morden. Ja, schon ziemlich krass. Für 10.000 Dollar sind 20% dazu bereit, ein Verkehrsschild zu stehlen, Ladendiebstahl zu begehen oder sich vor einem Fremden zu entblößen.
Was, ein Verkehrsschild zu stehlen?
Ja.
Für wie viel?
Vielleicht ist das in Amerika höher strafbar als hier, ich weiß es ja nicht. Michael hat es schon ohne Geld gemacht. Also für 10.000 Dollar würde auch 10% unter Eid lügen. Also schon. Ja. Für 1 Million Dollar würde 10% Kreditkartebetrug begehen, einem Fremden ins Gesicht schlagen, Drogen schmuggeln oder sogar ein Porno drehen. Für 100 Millionen Dollar würden ein Viertel von denen, also 25% die Polizei anlügen oder eine Unterschrift fälschen. 10% würde Welpen oder kleine Katzen treten, sich dopen oder Fremde verprügeln. Also verprügeln. 15% würde ihren Tod vortäuschen. Und jetzt also kommt es zu 1 Milliarde Dollar, das ist ja, das stimmt das gleiche Epo wie ein Euro. 10% würde Brandstiftung, sagt man da begehe oder mache, was auch immer, oder Landesverrat machen. Genau, und ein bewaffneter Raubüberfall begehen. Und 6%, bei 1 Milliarde Dollar, 6% würde ein Mord begehen. Also für Geld töte Leute auch. Und es zeigt einfach nur so, diese ganze Gedanken sind einfach nur dazu da, um zu zeigen, dass wir als Menschen wirklich käuflich sind. Also wir sind einfach käuflich. Geld hat so viel Macht und hat scheinbar so viel zu sagen in unserer Welt. Und da habe ich so ein bisschen Brainstorming über Geld gemacht, dann kam das Lied in meinen Kopf, Money, Money, Money. Das ist witzig. Aber da habe ich wirklich so ein bisschen Brainstorming in meinem Kopf gemacht, denk Gott über Geld. Für was lebe ich? An was mache ich meinen Wert fest? Denke ich, mit mehr Geld werde ich glücklicher? Warum will man immer mehr? Warum verändert Geld so viel? Und so weiter. Das sind nur so ein paar Gedanken, die in meinen Kopf gekommen sind. Und dann bin ich zur Bibel gegangen und habe eine Schriftstelle für euch mitgebracht aus Lukas 12, 13 bis 21. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Oder will es jemand vorlesen? Ja? Okay. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Genau. Und das nochmal vorneweg zu sagen, Jesus sagt in der Bibel mehr über Geld, als er über zum Beispiel Gebet sagt. Also spricht Jesus mehr drüber als über das Gebet. Also schon, glaube ich, ich meine, man sieht es ja in unserer Gesellschaft irgendwie, handelt sich schon, geht alles irgendwie ums Geld. Und Jesus sprach aber vom Geld immer so, als käme es von Gott und gehört, also wird, als würde es auch ihm gehören. Also er hat jetzt nicht irgendwie anders darüber gesprochen, wenn er über Geld sprach. Es war immer so, man merkt, er weiß, das gehört eigentlich Gott. Und im Psalm 24, Vers 1 steht ja auch, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Ja, also aus biblischer Sicht heraus sind wir ja nur die Verwalter unserer Güter, die uns Gott gegeben hat. Da gibt es auch einen Bibelvers, wo ich es lese, da sagt der Salomo zu Gott, wer sind wir, dass wir das, was du uns gegeben hast, dir wiedergeben. Also da erkennt es auch an, dass das alles, was wir haben, kommt von Gott und wir sind letzten Endes nur die Verwalter und sind verantwortlich auch, was wir damit zu tun. Das Problem ist nicht, also persönlicher Besitz ist nichts Schlechtes. Ich möchte ja auch nicht darüber reden, dass Geld nur schlecht ist oder so. Persönlicher Besitz ist erlaubt und steht ja in der Bibel, liest man auch von Hananias und Sapphira. Da lüge die ja und dann eine andere Geschichte. Aber da geht es nicht darum, dass das schlecht ist, weil die was besitzen, sondern weil sie da ja gelogen haben. Also da zeigt es einfach nur, dass persönlicher Besitz was ganz Normales war und auch ist. Genau. Und der Mann in dem Gleichnis, der realisiert halt nicht, dass er Gott gegenüber rechenschaftspflichtig oder verantwortlich für das ist, was er besitzt. Aber bevor Jesus eben dieses Gleichnis erzählt, kommt ja dieser Mann zu ihm und sagt, Lehrer, geh zu meinem Bruder und sag ihm, dass er das und das machen soll. Der kommt nicht zu ihm und sagt, Jesus, mein Bruder und ich, ein bisschen schwierig gerade, unser Vater ist gestorben, jetzt ist das Erbe so und ich mache mir einfach Sorge um unsere Beziehung, weil irgendwie klappt es gerade nicht und das mit dem Erbe, das bringt nur Streitigkeiten auf und unsere Beziehung geht irgendwie dran kaputt. Nee, er kommt schon zu Jesus und sagt, Jesus ist mein Bruder. Also das setzt schon voraus, dass die Beziehung zwischen den zwei Brüdern schon nicht mehr gut ist, weil er kommt ja und weiß auch schon, was er eigentlich will. Und wahrscheinlich ist eben der Vater von denen beide gestorben ohne schriftliches oder mündliches Zeugnis. Und dann war es eben damals so, dass der größere Bruder, also der älteste Bruder, eine Stimme hatten müsse, wenn der kleinere Bruder dann seinen Teil, ob er den kriegt oder nicht direkt. Das war halt nach dem Gesetz damals so. Und deswegen wissen wir auch, dass es der kleinere Bruder war, der kam, und der größere Bruder war nicht bereit, ihm das zu geben. So ist die Situation. Und das Anliegen war bestimmt auch wichtig, weil Gerechtigkeit ist ja wichtig. Aber für Jesus liegt hier, also Jesus ist ja immer besorgt um soziale Gerechtigkeit. Er hat ja durch die ganze Bibel hindurch ist Jesus besorgt um die soziale Gerechtigkeit von den Unterdrückten, von denen, die eben nicht gerecht behandelt werden. Und das soll hier nicht zeigen, dass Jesus sich dann daran interessiert ist, sondern für Jesus ist einfach die Beziehung zwischen den zwei Brüdern wichtiger als, also für Jesus muss es erstmal gerichtet werde, was der Grund zum Gericht ist. Wisst ihr, was ich meine? Was ist der Grund, ein Gericht zu sprechen? Und für Jesus ist eben wichtiger, dass die Beziehung zwischen den zwei Brüdern stimmt und wieder hergestellt wird, weil er dann auch weiß, dass dann auch alles andere wahrscheinlich einfach so funktionieren wird. Und genau dieses Gleichnis, das er dann spricht, das spiegelt eben so die Beziehung zwischen materiellem Besitz, Gott und Gerechtigkeit wieder. Also das ist so alles in einem dann. Weil ich habe mich auch gefragt, warum ist Jesus da so ein bisschen grob mit dem und sagt so, Mensch, weil normalerweise hat man damals niemand so angesprochen. Das war schon ein bisschen dann unhöflich. Ja. Aber das war einfach nur, weil für Jesus andere Dinge wichtiger waren. Genau, und dann sagt Jesus, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und da kommen wir auch schon zu meinem ersten Punkt. Ich habe zwei Punkte. Genau. Mein erster Punkt ist, Geld kann nicht glücklich machen und wird unser Leben nicht füllen. Und Besitz und Güter sind oft so mit einer tiefen Angst verbunden, die, glaube ich, jeder von uns erfährt und auch schon erfahren hat. Und so die Angst, vielleicht eines Tages nicht mehr genug zu haben. Und diese Angst ist irgendwie, bringt uns dazu, immer mehr und mehr und mehr so anzusammeln und so gucke, dass man genug hat irgendwie. Und irgendwie ist es eine unlogische Angst. Und ja, irgendwie hört die Angst aber auch nie auf, weil irgendwie ist nie genug. Also egal, wie viel man dann schon gespart hat, irgendwie bleibt diese Unsicherheit und man denkt, oh, was ist, wenn es doch nicht langt oder so irgendwie. Also dieses Besitztum oder Geld bringt immer so irgendwie eine Angst mit. Und ich glaube, deswegen warnt uns Jesus auch so davor und sagt, dass das Leben eben nicht in den Überschüsse zu finden ist, die diese Dinge produzieren. Und ganz einfach, also das Geld lügt den Mann in der Geschichte an. Das Geld sagt zu dem Mann sowas wie, wenn du mich verlierst, dann verlierst du einen großen Teil von deinem Leben. Oder was vielleicht dein Leben überhaupt ist und ausmacht. Ich bin dein Leben. Realisierst du nicht, wie groß ich bin? Dass du mich brauchst? Damit du Spaß haben kannst? Leben wird erst richtiges Leben sein, wenn du vielleicht mehr mich hast oder vielleicht noch ein bisschen mehr von mir hast. Ich bin dein Leben. Das hat vielleicht so auch das Erbe zu dem Bruder gesprochen, dass er gedacht hat, wenn ich das nicht habe, dann was? Ich brauche es eigentlich, damit es mir besser geht. Ich brauche es, damit mein Leben endlich wieder gut ist vielleicht. Und Paulus hat auch solche Dinge über Geld gewusst und hat dann in 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19 gesagt, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu begreifen. Also Paulus sagt hier auch, Geld ist leer, Geld kann unserer Zukunft nichts beitragen, dass es sie besser machen wird. Also ihr versteht es richtig, oder? Also natürlich ist Geld nichts Falsches. Und komme ich später auch noch dazu. Aber jetzt mal so diese, aus der Tiefe des Herzens, diese Angst, dass man nicht genug hat, diese Sorge ums Geld oder diese Verbundenheit auch, die wir mit Geld haben. Ja, also mit anderen Worten sagt Jesus da zu ihm, glaub nicht den Worten von dem Geld, die dir vielleicht versuchen, dass dein Leben nichts wert ist und vielleicht langweilig und unglücklich wird, weil du kein Geld hast. Und in Vers 15 sagt Jesus ja eben, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Eben dieses mit der Überfluss besteht nicht in deiner Habe. Ja, also Jesus sagt da, dass das Geld Habsucht mit sich bringt. Also seht zu, dass ihr nicht da in Habsucht. Und in Kolosser 3, Vers 5 steht, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Ja, also Habsucht ist auch Götzendienst und darin besteht eben auch die Gefahr. Und deswegen sagt Jesus immer und immer wieder, wie gefährlich es ist, dem Geld verfallen zu sein. 1. Timotheus 6, Vers 9, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchungen, Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Ja, wie anfällig ist unser Herz vielleicht dafür, dass wir denken, dass wenn wir mehr haben, wir ein besseres Leben haben? Wie anfällig ist mein Herz, wie anfällig ist dein Herz dafür, dass wir ein besseres Leben haben, wenn wir mehr haben? Und Johannes 17, und also mir fällt es halt auch so auf, weil das in unserer Gesellschaft so was ganz Normales einfach ist, dass man es vielleicht gar nicht wirklich wahrnimmt, wie stark das eigentlich vorhanden ist, dass wir das in unserem Herz tragen, weil das ist ja normal in unserer Gesellschaft. Aber so in Gottes Wort ist das eben nicht normal. Und so, das ist so irgendwie, was mich ein bisschen bewegt hat und das mich auch das so zu mir gesprochen hat. Und das ist ganz viel irgendwie, wenn ich über Geld nachdenke, ist das natürlich auch ein Kampf für mich. Und da will ich echt hinkommen, dass man das so irgendwie loslassen kann. Aber ich habe halt echt gemerkt, wie stark unsere Gesellschaft davon geprägt ist, von Geld. Also ganz, vor allem in Deutschland und in europäischen Ländern ist das so krass, wie wir von Geld geprägt sind und es wahrscheinlich nicht mal merken. Vielleicht können wir da auch echt mal so ein bisschen drüber nachdenken, jetzt, wenn wir da rausgehen, dass wir halt sehen, ja, wie arg ist das eigentlich? Was ist eigentlich Geld in unserer Gesellschaft? Und was sagt Gott? Und wie kann man das als Christ dann irgendwie vielleicht auf die Reihe kriegen? Ja? Weil unser Herz eben dadurch auch noch anfälliger dafür ist, weil die Gesellschaft das eben voraussetzt, ist ja noch schwieriger, da dann irgendwie zu sagen, nee, das brauche ich nicht. Nee, das ist nicht das, was wirklich hilft. Johannes 17, Vers 3 sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, also Leben bedeutet nicht Dinge zu haben, sondern Leben bedeutet Gott zu kennen. Und dann kommt Jesus eben zu diesem Gleichnis. Und da stehen ja dann die Leute außenrum. Das heißt, er spricht jetzt nicht nur noch zu dem Bruder, sondern er spricht zu seinen Jüngern, er spricht zu den Menschen, die vielleicht nicht ihm nachfolgen, er spricht zu allen, die da eben außenrum stehen, und er spricht zu uns. Er spricht auch zu uns in dem Gleichnis. Und da geht es ja um Überschüsse und über was der Mann so alles gemacht hat. Und das Ding ist, es ist nicht schlecht, wenn wir erfolgreich sind. Das ist nicht schlecht, wenn wir eine Gehaltserhöhung kriegen. Es ist sogar super. Das ist eine tolle Sache. Das ist super, wenn wir viel Geld verdienen, weil wir ein gutes Geschäft haben, weil wir gute Bauern sind. Ich glaube sogar, wir brauchen gute Geschäftsleute heutzutage, die das eben können. Und das ist nichts Schlechtes. Und das ist auch hier in dem Gleichnis nicht schlecht. In dem Gleichnis ist es nicht schlecht, dass der Bauer ein Feld hat, das guten Ertrag bringt. Das ist absolut außer Frage. Das ist nichts Schlimmes sogar. Ich meine, Gott hat es ihm ja gegeben. Gott hat es ja gemacht, dass er viel hat. Ja, also er wird nicht Tor genannt, weil er viel produziert, sondern er wird aus einem anderen Grund Tor genannt und verliert dazu noch seine Seele. Ja? Und da geht es darum, wie er eben mit dem Anstieg von seinem Habe umgeht, was er damit macht, wie geht er damit um, dass er jetzt plötzlich so viel hat. Und er zeigt da auch einfach auf, dass er nicht irgendwie reich gegenüber Gott ist, sondern nur für sich selber irgendwie denkt. Er sagt ja dann, er braucht mehr Stauraum, er muss noch größere Silos oder Scheune bauen, ich weiß ja nicht, was man damals gebaut hat, wahrscheinlich eher Scheune. Genau, und es wäre ja auch noch okay, das wäre ja alles okay, also nicht, dass man da denkt, das darf man nicht sparen oder so, das wäre ja alles auch noch okay, wenn da Gott mit im Bild wäre. Aber in dem Gleichnis lesen wir eben nur davon, dass er immer und immer wieder sagt, ich weiß nicht und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Ja, also den Gebrauch, den er von seinem Überschuss macht, sagt eben nur, dass sein Schatz darin liegt, zu relaxen und zu essen und zu feiern und sich gut gehen zu lassen. Er hat ein gutes Leben. Ja, das ist sein Leben. Und der Reichtum in seinem Stauraum macht es eben möglich, dass er das machen kann. Ja, und wie gesagt, es wäre nichts falsch dran, wäre da Gott im Bild. Aber es ist halt eben so, dass er den Reichtum viel höher schätzt als Gott und Gott da absolut nicht mit im Bild ist. Und wenn eben Gott alles gehört und wir Menschen nur die Verwalter sind, welches Recht haben wir, Gottes Geld zu nehmen, um unsere Verlangen zu stillen? Ja? Welches Recht haben wir, diesen Überschuss, den Gott gibt? Er kann das Feld nicht selber wachsen lassen. Welches Recht haben wir, das Geld von Gott zu nehmen und nur für uns und nur für unser Verlangen zu nutzen? Und so die normale Reaktion, wenn wir oft was übrig haben oder Überschüsse haben oder reich sind und Geld kriegen, ist oft, dass wir sie entweder verstecken, also auf die Bank bringen und sie da liegen lassen, damit sie irgendwie angelegt sind, oder sie zur Schau stellen, dass jeder sieht, wie reich wir sind, einen teuren Urlaub machen, immer und immer wieder, überall hingehen und Dinge kaufen und dann auch noch sich verschulden dadurch vielleicht, noch mehr Versicherungen abschließen, damit noch alles besser abgesichert ist, das wir dann haben, oder das auch nutze, um Macht zu erlangen. Also ganz ehrlich, Donald Trump kam ja nur zur Präsidentschaft, weil er persönlich viel Geld hatte, hat sein Geld genutzt, um Macht zu erlangen. Muss nicht negativ sein, aber ein Beispiel. Ja, also es gibt verschiedene Dinge, die wir Menschen mit diesem Überschuss tun, den wir haben und bekommen. Genau, und dann fragt der Farmer eben danach, was er jetzt tun soll. Und das Ding ist, damals in der Kultur, habe ich gelesen, war das gar nicht normal, dass man so das alleine entscheiden musste. Da hat man eigentlich immer mit Familien, Freunden alles abgesprochen und sich beraten und durchgesprochen und überhaupt. Zeigt auch, dass er ziemlich allein war, also dass er eigentlich ein einsamer Mann war, wo er auf sein Geld saß. Und er fragt dann, was er jetzt tun soll. Also er kennt nicht mal an, dass der Segen von Gott kommt und er es vielleicht in Gottesdienst nutzen könnte, sondern er fragt, was soll ich jetzt tun? Und er sieht es nur als sein an. Und Augustin, das war im 4. Jahrhundert, er kommt aus Nordafrika, das fand ich ganz interessant, was er dazu schreibt, Der schreibt, er realisierte nicht, dass die Bäuche der Armen bessere Stauräume wären als seine Silos oder Scheunen. Und das fand ich ziemlich cool. Ja. Aber der Mann sieht es eben alles ganz anders. Und er musste eigentlich erstmal erkennen, dass alles von Gott geliehen ist und war. In dem Sinne, weil er dir dann in der Nacht. Ja, und das Wort, das Wort deine Seele von dir fordern, sagt, dieses Wort, das benutzt wird, benutzt man, wenn man zum Beispiel bei uns wäre es, wenn wir einen Kredit nehmen und dann müssen wir das zurückzahlen, also die fordern das ja zurück. Und das heißt ja, jemand hat es mir geliehen. Und es zeigt halt auch auf, dass Gott derjenige ist, der uns das Leben nur leiht. Also wir kriegen alles nur von Gott geliehen und jeder Tag ist ein Geschenk und von Gott geliehen und irgendwann müssen wir es zurückgeben. Und so ist es auch mit den Gütern, die er uns gibt. Ja, und indirekt sagt Jesus vielleicht zu dem Bruder, der dazu kam, durch das Gleichnis hindurch, angenommen, du bekommst das Erbe, was dann? Schau doch mal drüber hinweg über dein weltliches und erdliches Leben, wem das dann am Ende wieder gehört, das Geld. Ja, also was dann? Was, wenn du das Geld bekommst? Vers 21 steht, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Also die immer nur für sich selber arbeiten, werden irgendwie auch drin versagen, was für Gott dazu bringen. Und Jesus will eben, dass wir die wirtschaftliche Gerechtigkeit nicht aus der Perspektive sehen, oh meins und ich will's und ich brauch's, sondern will es aus der Perspektive sehen, was können wir damit machen für Gott. Und es gehört sowieso alles Gott. Also er sieht es so, oh, es gehört sowieso alles Gott. Wir sehen, oh, es kommt auf unser Bankkonto, haben wir verdient, ist meins. Aber Jesus will, dass wir sehen, hey, Gott hat uns das Geld gegeben, es ist sein Geld. Ja, er will wissen, dass alles Gott gehört und wir verantwortlich dafür sind, was wir damit tun. Genau, und dann steht ja eben, und reich ist im Blick auf Gott. Was bedeutet es aber, Gott gegenüber reich zu sein? Was meinst du damit? Und da habe ich jetzt mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Was ist vielleicht das Gegenteil davon, weltliche Güter und Schätze für sich selbst zu sammeln? Reich Gott gegenüber zu sein, ist vielleicht das Gegenteil davon, sich selbst zu behandeln, als wären wir für Dinge geschaffen und nicht für Gott. Weil es passiert, glaube ich, ganz oft, dass wir so leben, als wären wir für die Dinge erschaffen. Dabei sind wir für Gott erschaffen. Das Gegenteil davon, so zu tun, als bestände das Leben aus der Überfülle von Eigentum und nicht aus dem Überfluss Gott zu kennen. Ja, also es ist das Herz, das zu Gott gezogen wird und als Reichtum dann angesehen wird. Dass Gott dann, wenn unser Herz an Gott ist, dass wir sehen, oh, das ist eigentlich Reichtum. Ja. Und es bedeutet vielleicht auch, dass wir diese weltlichen Reichtümer nutzen, um zu zeigen, wie viel wert uns Gott ist.
Ja.
Also wir können dieses Geld nutzen, um zu zeigen, wie viel wert Gott zu uns ist. Und das hat der Farmer nicht geschafft. Und deswegen war er ein Tor und hat seine Seele verloren. Ja, und deswegen nochmal empfindet Jesus Geld als Gefahr, weil es uns von der Liebe von Gott zu Gott wegzieht und davon wegzieht, Gott wertzuschätzen. Ja, also es ist wirklich nicht das Problem, dass das Geld guter Ertrag gebracht hat, sondern dass er darin versagte, Gott wertzuschätzen und über seinen Schatz zu stellen, den er da hatte. Vielleicht, wenn er das vielleicht geschafft hätte, hätte er vielleicht, also das hätte ja vielleicht auch so ausgehen können, dass das Feld guter Ertrag bringt und er dann vielleicht sowas gesagt hätte wie, Gott, es ist alles dein und du hast mein Feld ertragreich gemacht, dafür danke ich dir. Zeig mir doch jetzt, wie ich mit dem Reichtum andere segnen kann oder zeig mir, wie ich mit dem Reichtum dich wertschätzen kann. Und ich habe schon genug, ich brauche nicht noch größere Stauräume, ich brauche nicht noch mehr besseres Essen, ich brauche nicht noch mehr besseres Trinken oder noch mehr Spaß in meinem Leben. Ja, ich brauche nicht noch mehr Sicherheitsscheune oder Silos oder was auch immer. War ja damals so wie eine Versicherung praktisch fürs Altertum. Ja, also ich will lieber andere segnen, weil du, Gott, hast mir gezeigt, das steht auch in der Bibel, dass es ein größerer Segen ist, zu geben als zu nehmen. So hätte das ja eigentlich auch ausgehen können. Hätte der Mann erkannt, dass das alles von Gott kommt, dass Gott ihm das gegeben hat und dass er Gott wertschätzen könnte damit. Ja, die Frage ist halt, wie können wir an so einen Punkt kommen, dass wir Gott so wertschätzen? Und da sind wieder die Die Antwort sind wieder so, es hört sich jetzt vielleicht wieder so typisch an, aber es ist wirklich Gottes Wort zu lesen, weil darin, da lernen wir Gott kennen, da sehen wir sein Herz, da sehen wir, da steht, ich kümmere mich um euch, ihr braucht euch nicht um eure Kleider oder um euer Essen oder um eure, seid sorglos in allem. Jesus hat seine Jünger losgesendet, ohne Geld, ohne irgendwas, fand ich auch echt krass, und hat gesagt, geht und geht in das Haus, wenn die euch nicht aufnehmen, geht raus und verflucht das Haus, so auf die Art. Aber geht ohne Geld, geht ohne irgendwas, weil das einfach ablenkt. Weil es einfach ablenkt von dem, was eigentlich wichtig ist. Und Gott hat, Jesus hat sie versorgt und Jesus versorgt alles. Und ja, in dem Wort, da finden wir einfach so viel, was Gott ist. Und wir kommen ihm einfach näher, weil das Wort ist lebendig. Und wenn wir das lesen, dann ist es, manchmal fühle ich mich auch nicht, das zu lesen. Wenn ich es dann gelesen habe, dann geht es mir besser. Und das ist, weil Gottes Wort einfach lebendig ist. Und weil nur Gottes Wort ist, kann lese ich irgendein anderes Buch, bringt es mich nicht weit. Aber wenn ich das Wort lese, dann bringt mich das nahe zu Gott. Und dann schätze ich Gott auch höher, als ich ihn vorher geschätzt habe, weil ich ihn dann besser kennenlernen kann. Und dann hilft es natürlich auch, wenn wir mit ihm reden, im Gebet und ihm auch sagen, Gott, ich fühle mich so, als würde Geld mir so viel helfen und dass ich das brauche. Und dass wir da auch das Gott sagen, dass wir damit einfach auch kämpfen in unserem Leben, dass Geld so eine große Macht in unserem Leben hat und dass wir das eigentlich gern loslassen wollen. Weil Gott hört die Sache und hilft uns und er sieht unser Herz. Und es geht nicht darum, dass wir da drin perfekt sind oder irgendwie alles gut haben, sondern Gott will, dass unser Herz am richtigen Fleck erstmal ist und er sieht es auch. Und wenn wir mit ihm reden, dann können wir mit ihm kommunizieren und das aushandeln irgendwie. Und dann vertrau Gott auch echt, dass er mit dich mit allem Nötigen versorgt. Probier es doch einfach mal aus. Es lohnt sich. Also ich kann es nur bestätigen. Wir waren ja in Uganda und wir sind ja hingekommen und haben bei seiner Mama gewohnt. Und es war halt in Entebbe und es war Einzimmerle, das war ziemlich klein. Und mit Caleb und so, das war einfach nicht so, wir wussten, wir kommen zurück mit Kind. Und dann sind wir einen Sonntag in diese Gemeinde und da, die haben so Wohnungen in Kampala. Und die haben dann einfach, weil ich auch so hochschwanger war und wir einen Unfall hatte, haben die dann irgendwann mal gesagt, hey, wollt ihr nicht ein paar Wochen, die haben noch ein Zimmer frei in der WG, die haben eine WG gehabt, wollt ihr nicht einfach da einziehen, ihr könnt da einfach mit dabei wohnen, wir mussten auch nichts dafür zahlen oder so. Ich sage, ja super, weil wir mussten ja eh zweimal in der Woche das oder hin, dreimal und dann waren wir da gewohnt und dann später, als der Caleb auf die Welt kam, haben wir selber dort eine Wohnung gemietet und dann haben wir auf einmal irgendwie ein Fernseher in der Wohnung stehen gehabt, eine schöne Uhr mit so einem Regal von Ikea sogar, in Afrika ist das was viel wert. Wir hatten ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen, mussten wir keine Versicherung nicht zahlen. Wir hatten, also ich habe das mal aufgeschrieben, so eine Liste, ein Monat, das war echt krass, was Gott da gemacht hat, weil wir haben kein Einkommen gehabt, wir haben da echt darin gelebt, dass wir Gott vertraut haben, dass er uns irgendwie versorgt mit dem Nötigen. Und dann kam auf einmal Geld von der Person und dann haben die auf einmal gesagt, wir wollen euch gern was schenken. Und dann wurde unser Laptop geklaut und dann im gleichen Morgen kam, also bei uns wird eingebrochen und das MacBook Air, das ziemlich neu war, wurde geklaut. Und dann kam an dem gleichen Sonntag eine Familie hier, wir geben euch $400, damit ihr euch einen neuen Laptop kaufen könnt. Und also es ging halt einfach nur sofort und ich muss echt sagen, dass ich es manchmal so ein bisschen vermisse, weil hier in Deutschland haben wir halt Geld. Und dann verlassen wir uns schon so ein bisschen auf das Geld und wir haben ja alles. Aber dort war das echt so, da haben wir keine Chance gehabt und haben uns auf Gott verlassen müssen. Und irgendwas echt cool zu sehen, wie Gott es aus der unmöglichsten Ecke manchmal bringt. Ja, oder letztes war unser Auto, unsere Handbremse war kaputt und es ist so zum Nachbarn in den Zaun gerollt und es war echt krass, weil die Handbremse war angezogen und es ist der Berg runtergerollt und was weiß ich, hätte passieren können. Ist dem Nachbarn in den Zaun gerollt, das zahlt die Versicherung, ist ja kein Ding, aber wir mussten halt die Handbremse erneuern lassen und ich habe halt so gedacht, oh nee, nicht die Handbremse jetzt, es ist bald Urlaub, ich würde lieber gerne das Geld für den Urlaub nehmen und so. Und dann rumgemacht und so. Und an dem Abend ruft meine Vermieterin an, die Abrechnung war eigentlich im Oktober schon fertig, an dem Abend, das war vor 3-4 Wochen, ruft die Vermieterin an, sagt, ja, sie haben Nebenkostenabrechnung, sie kriegen 150 Euro zurück. Und es war ganz genau der Betrag, den wir für die neue Handbremse gezahlt haben. Also es ist echt einfach cool, wie Gott einen versorgt, wenn man dann echt auch mal, manchmal sagt Gott, ich habe keine Lust, das jetzt zu zahlen irgendwie. Also, ja, nee, also wenn man halt auch wirklich drauf anwies, ist, dass manchmal, wenn solche unerwartete Dinge kommen, dass dann echt auch aus solchen Schlupfwinkeln kommt Gott dann plötzlich von Oktober die Abrechnung genau an dem Tag. Wisst ihr, was ich meine? Es ist schon cool. Probier es mal aus. Vertrau wirklich Gott, dass er dich mit allem Nötigen versorgt und seh, was passiert. Ja? Also das war mein erster Punkt. Geld kann uns nicht glücklich machen und unser Leben nicht erfüllen. Und ich glaube, das zeigt die Geschichte ganz gut, die Jesus da erzählt hat. Genau. Zweiter Punkt ist, was will Jesus, dass wir mit unserem Geld tun? Und der Punkt ist, da habe ich jetzt nicht so viel. Ich habe da einfach 3, 4 Punkte mit runtergeschrieben. Und das erste ist, Gott will, dass wir unsere Familie versorgen. Ja? In 1. Timotheus 5, Vers 8 steht, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als sein Ungläubiger. Also das sagt hier, wir sind verantwortlich, oder in dem Fall, warum mir in der Familie sitzt der John, der arbeiten geht, ist verantwortlich dafür, dass er Geld mitbringt, weil mit dem Geld, in Deutschland ist das eben so, wir sind keine Bauern, die aufs Feld gehen. Mit dem Geld versorgt er seine Familie mit dem Nötigsten, was sie brauchen, mit Pflege, mit Essen, mit Trinken. Gott möchte, dass wir arbeiten. Gott will, dass wir hart arbeiten. In der Bibel steht, arbeite wie eine Ameise oder so. Die arbeiten wirklich, wirklich hart. Die sind echt krass. Und da steht auch drin, der faul ist, der wird kein Geld bekommen. Und überhaupt, es steht in der Bibel, Gott will, dass wir hart arbeiten, damit wir Geld verdienen. Gott will, dass wir unsere Familie versorgen. Gott will, dass das abgedeckt ist. Ja? Dass wir Dinge kaufen können, die unsere Familie versorgen. Genau, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, zu geben. Und ich weiß, da gibt es oft so dieses mit dem Zehnten geben, so, da möchte ich jetzt gar nicht wirklich drauf eingehen, weil das auch so eine Geschichte. Im Alten Testament steht der 10. Teil, aber im Neuen Testament wird es nicht mehr erwähnt. Da ist oft so ein bisschen, also man muss sagen, die Christen heutzutage empfehlen einfach, den Zehnten zu geben. Wenn man beim Alten Testament, also ist eine andere Geschichte, den Zehnten. Ist das okay, wenn ich das so stehe lasse? Ich möchte nicht über den Zehnten heute reden, sondern über was das Geld vielleicht mit uns eher so tut. Aber in der Bibel steht im Neuen Testament auch und ermutigt uns immer und immer und immer wieder zu geben. Also ganz viel kommt da Bibelverse, und ich habe jetzt nur 3. 2. Korinther 9, Vers 7, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also Gott will jetzt auch nicht, dass wir sagen, okay, hier, jetzt nimm es halt, ich will es eigentlich behalten, sondern Gott will, dass es aus unserem Herz kommt. Und aus unserem Herz kann es erst kommen, wenn wir mit Gott die richtige Beziehung haben und ihn höher und wertschätzen als das Geld. Sprüche 3, Vers 27, enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in deiner Macht steht, es zu tun. Dem es gebührt, ärmere Leute, die vielleicht nichts haben. Wenn es in unserer Macht steht, also ich glaube, in unserer Macht steht ziemlich viel, wenn es zu dem Punkt kommt, zu dem Vers. Und ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen vielleicht über uns selber hinaustreten. Manchmal muss man einen Schritt machen, der vielleicht nicht so ganz sich gut anfühlt. Wir selber haben einfach die Erfahrung gemacht, dass es manchmal nicht schlecht ist, wenn man vielleicht einen Dauerauftrag macht und dann geht es jeden Monat einfach es hilft mir persönlich halt, anstelle von jeden Monat wieder zu sagen, okay, ich heb's ab, okay, wisst ihr, was ich meine, weil ich will das ja, wir wollen das tun, aber manchmal helfen solche Dinge, wenn man die so platziert, einfach damit es einfacher ist für einen. Ja, weil Gott möchte einfach, dass wir geben, aus unserem Herz raus und das dann auch tun. Und dann steht noch in 1. Korinther 16, 1 bis 2, und da geht es dann um die Gemeinde. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit ich es nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Also da sagt Paulus halt auch, gebt aus eurem Herz raus, aber macht es an einem bestimmten Tag, macht es einfach, damit es nicht erst am Schluss irgendwie dann so gemacht wird. Also Gott möchte, dass wir von unserem Geld geben. Gott hat uns das Geld gegeben, was tun wir damit für ihn? Was tun wir, damit wir zeigen, das Geld ist von Gott? Was tun wir damit, um Gott wertzuschätzen? Was tun wir damit, anderen zu zeigen, dass wir Gott wertschätzen? Und dann habe ich noch einen Punkt, kann man bestimmt noch mehr Punkte machen, ich habe jetzt halt die 3, kann man auch das Geld zum Sparen nehmen. Und jetzt nicht so zu sparen, wie der Mann das jetzt zum Beispiel gemacht hat, dem mal irgendwie sich sicher ist und alles gut später oder so ist, sondern in der Bibel steht in Sprüche 13, 22, der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Ja? Also wenn wir Geld sparen und mit dem Rest von dem Geld, das wir eh haben, auch schon gebe und überhaupt, was da übrig ist und wir sparen können oder was wir bewusst sparen, das ist ja auch eine gute Sache, wenn man bewusst spart, will Gott nicht, dass wir für unsere Sicherheit sparen oder für unsere irgendwas, sondern in der Bibel steht, es ist so gedacht, dass die Eltern den Kindern Geld geben und nicht andersrum. Also Gott möchte, dass wir vielleicht für unsere Kinder noch ein Erbe oder für unsere Kinder, die vielleicht in Afrika müssen die selber auf die Schule gehen. Wisst ihr, was ich meine? Dann kostet es Geld und so. Gott wertschätzt Familie auch und will auch, dass da ein Segen draus fließen kann. Gott möchte nur nicht, dass wir irgendwie das in unserem Herzen so festhalten, dieses Geld. Ja, das waren so die drei Punkte, was man mit Geld tun kann und Jesus auch vorschlägt. Oder Gott. Und ich glaube, was wir echt auch mit dem Umgang von Geld brauchen, ist so Weisheit dafür. Salomo, Gott kam zu ihm und hat gesagt, Salomo, sag mir, was du willst und ich gebe es dir. Und Salomo sagt, Gott, ich will Weisheit und Erkenntnis. Und dann sagt Gott, weil du darum gefragt hast, will ich dir alle Reichtümer geben und noch dazu. Also hat er ihm Weisheit gegeben. Und ich glaube echt so, dass diese Weisheit dann hilft, dass wir richtig auch damit umgehen. Und Gott will uns die Weisheit geben. Geld ist nicht schlecht und gibt uns viele, viele Möglichkeiten. Aber was wir eben mit dem Geld machen, das entscheidet, ob das gut oder schlecht ist. Ja, wie setzen wir das Geld von Gott ein? Ist Gottes Geld? Sind wir uns dessen bewusst? Weil manchmal leben wir gar nicht so, als wäre es Gottes Geld, sondern wirklich unseres. Aber es ist Gottes Geld. Ja, sieht Gott, dass wir ihn wertschätzen, wenn er sieht, wie unser Geld ausgeben. Und das Coole, als ich darüber recherchiert habe, über so die Themen, dann kam ich zu John Piper. Und der ist wirklich in Amerika, der ist schon ein älterer Mann, der ist ein richtig, richtig nicht berühmt im Sinne von irgendwie so, sondern der ist wirklich gekannt. Also den kennt man. Den kennt man, wenn man in Amerika Christ ist. Kennt man John Piper? Kennst du John Piper? Johnny kennt John Piper. Die englischsprachige kennt, glaube ich, John Piper.
Es gibt auch einiges auf Deutsch.
Echt? Gibt's auch? Okay, also kennen auch sogar die deutsche John Piper. So bekannt ist John Piper. Echt? Okay, Michael kennt John Piper. Cool. Ja, und John Piper, der hat ja da echt diese riesen Gemeinde, Bethel Church heißt die. Und der hat ja tausende von Büchern geschrieben. Und die hat er alle verkauft. Und das Coole ist, was der gemacht hat, und das hat mich echt, ich habe nochmal Gänsehaut gekriegt heute Morgen, der hat die Copyright von seinem Buch, hat er der Bethel Church vermacht. Also der hat die Copyrights von seinem Buch nicht. Und das ganze Geld, er hat 10.000 Euro von den Büchern auf seinem Konto. Alles andere, was da mehr kam, und das ist einiges, geht direkt aufs Konto von Bethel Church. Davon zieht er nichts. Das ist sein Geld, davon zieht er keinen Penny. Der kann das nicht, der kann an das Konto nicht dran. Der kann nicht an das Konto von Bethel Church dran. Der hat es so gemacht, dass nicht mehr als das Geld auf seinem Konto ist, weil er sein Herz eben beschützen wollte, weil er wusste, wie viel Macht Geld eben hat. Und noch dazu hat er dann gesagt, wenn ich in eine andere Gemeinde gehe und dort predige, dann kriegt er ja Geld und er kriegt dann nicht einfach nur 100 Euro. Weil der eben bekannt ist, der kriegt da einiges an Geld, hat er gesagt, dieses Geld kommt direkt aufs Konto von Bethel Church, weil er eben sein Herz beschützen will. Er kriegt ein monatliches Einkommen von Bethel Church und das ist sein Einkommen, aber alles, was er außerhalb vom Predigtdienst bekommt, kommt direkt aufs Konto von Bethel Church. Und der tut auch jedes Jahr sein, was er gibt, erhöhe bestimmte Prozentzahl und das war echt einfach so krass. Das Sinn, gibt's euch mal. Der kriegt von diesem, also da sieht man doch, wie viel er Gott schätzt, weil er das ganze Geld in seinen Dienst laufen lässt. Das Ganze sind vielleicht, ich weiß nicht wie viel, aber das ist sehr viel Geld. Und das könnte er alles irgendwie für sich selber haben. Und der, also die Entscheidung zu treffen, dass man das macht, ist eine große Sache, glaube ich. Und das hat mich echt, das ist echt bewundernswert, finde ich, dass man da sieht, wie viel er Gott wirklich wertschätzt, mit dem, wie er mit seinem Geld umgeht. Genau, und da gibt es auch Beispiele in der Bibel, Zachäus hat es ja auch gemacht, er hat gesagt, ich gebe alles Dinge, irgendwie sein Herz, weil er Gott auf einmal so wertgeschätzt hat, hat sich so verändert, dass er merkt hat, das ist nichts mehr wert. Es war ja früher sein Leben, das hat sein Leben erfüllt, das Geld. Es ist nichts mehr wert, er gibt es zurück, er braucht nur Gott. Ja, und zum Schluss, habt ihr noch ein Lied? Ja, then you can start playing, maybe. Ja. Zum Schluss lese ich noch Psalm 49 vor. Oder ein Teil von Psalm 49. Ja, ich lese ihn einfach ganz vor. Oder? Ja, ich lese es ganz vor, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn. Also Psalm 49. Hört dies, ihr Völker, alle nehmt es zu Ohren, alle Bewohner der Welt. Söhne der Einfachen wie der Vornehmen, Reiche und Arme miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden und das Sinnen meines Herzens ist Einsicht. Mein Ohr will ich zu einem Spruch neigen, mein Rätsel auflösen, zu erzittern. Warum sollte ich mich fürchten in den Tagen des Übels, wenn die Sünde derer, die mich hintergehen, mich umbringt? Sie vertrauen auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele, und er muss davon ablassen auf ewig, dass er fortlebe, immer die Grube nicht sehe. Denn man sieht, die Weisen sterben, der Tor und der Unvernünftige kommen miteinander um, und sie lassen anderen ihr Vermögen. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen, ihre Wohnung von Generation zu Generation. Sie hatten Ländereien nach ihrem Namen benannt. Doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht, wie er gleich dem Vieh, das umkommt. Dies ist der Weg derer, die unerschütterlich sind, und ihr Ende das Ende derer, die Gefallen finden an ihren Worten. Wie Schärfe weidet sie der Tod. Sie sinken zum Scheol hinab, und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Ihr Gestalt zerfällt, der Scheol ist ihre Wohnung. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht seines Hauses. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Pracht folgt ihm nicht hinab. Wenn er auch in seinem Leben seine Seele segnet, und man preist dich, wenn du es dir gut gehen lässt, so kommt sie doch zur Generation seiner Väter, die nie mehr das Licht sehen. Der Mensch, der im Ansehen ist, hat keine Einsicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Ja, und da ist einfach nochmal so diese Betonung drauf, dass es wirklich unsere Seele nicht irgendwie irgendwas Gutes tut, sondern nur, wenn wir eben nah bei Gott sind, ist das, was unsere Seele erfüllt. Und dann ist das ganze, der ganze Reichtum, den wir vielleicht haben, dann lohnt er sich auch, weil wir ihn dann für Gott einsetzen können. Und ich wünsche mir einfach, dass wir da unsere Herzen so ein bisschen prüfen können und das vielleicht echt so ein bisschen durcharbeiten können, weil das einfach so eine gesellschaftliche Sache auch ist und die Bibel eben nicht unserer Gesellschaft entspricht und da oft halt manchmal das auch ziemlich hart sein kann. Was kann ich vielleicht tun, um ein bisschen von meinem Geld andere zu geben, die weniger haben? Was kann ich da irgendwie, vielleicht muss ich da ein paar Schritte gehen, was kann ich tun, damit das Geld andere segnet, ja? Dass es über den Bauch von den Armen füllt und nicht mein eigenes Bankkonto einfach mal erfreut. Ja. Und ich sage nicht, schmeißt euer Geld jetzt aus dem Fenster raus und schmeißt alles weg, sondern ihr wisst, was ich meine, mit Weisheit zu schauen, wie kann ich Gott die Ehre mit meinem Geld geben, weil das Geld gehört eben Gott. Ich bete zum Schluss noch. Gott, wir danken dir für den Segen, den du uns hier in Deutschland gegeben hast, Gott, und wir kennen an, dass du derjenige bist, der uns dieses Land gesegnet hat, und dass du derjenige bist, der uns Arbeitsstelle gibt, Gott, dass du derjenige bist, der uns Geld gibt, damit wir unsere Familie versorgen können, Gott, das Geld kommt von dir und das Geld gehört dir, und du gibst es uns, damit wir dich auch genießen können, weil die Bibel sagt, iss und trink, aber mit dem Gedanken, eben Gott, dass wir dich damit ehren, damit wir anerkennen, dass Gottes Geld von dir kommt und alles, was wir in unserem Leben haben und uns Gutes tun können auch damit. Herr, und das wollen wir heute Morgen tun. Wir möchten dir danken und ich preise dafür, wie gut es uns geht, Gott. Und wie viel Geld du uns auch persönlich vielleicht gibst, Gott. Und wir danken dir dafür, dass du uns auch erfolgreich machst. Und wir wollen das Geld einfach wirklich nutzen, um dir die Ehre zu geben, um Gott dir zu sagen, du bist viel mehr wert für unser Herz und für unser Leben als dieses Geld, Gott. Und hilf uns echt, dahin zu kommen, dass wir das auch vielleicht loslassen können und den Gedanken an Geld, das ist so wichtig. Ich wollte es nicht einfach, Gott. Aber ich bete, dass wir erkennen dürfe, Gott, dass es im Ende wirklich nichts wert ist und das Geld einfach lügt, Gott. Aber du, Herr, du lügst nie, Gott. Und Jesus, ja, wenn wir uns einen Schatz bei dir ansammeln, dann haben wir den auf Ewigkeit, Gott. Und ich bete, dass du uns da einfach hilfst, jedem einzelnen Herz in seiner Situation, da wo jeder Einzelne für sich steht, dass du da mit ihm einfach arbeitest, Herr. Amen. Ja, denn das nächste Lied, das wir singen, heißt Skandal der Gnade, oder ja?
It just hit me that Jesus actually has to die.
Und es hat mich gerade so getroffen, dass Jesus eigentlich sterben musste.
And he died because of us.
Und wegen uns sterben musste, weil er uns liebt.
So in light of what we just heard about money.
Ja, und jetzt so im Lichte von was wir gerade gehört haben, über Geld?
I don't know. I think that would help them to know that Jesus actually had to die for us.
Ich glaube,
so that helped that we would appreciate that more.
Und ich glaube, das hilft vielleicht, dass wir das mehr wertschätzen, Jesus, weil er ja für uns gestorben ist. Yeah.
That we treasure that more than money.
Dass wir das höher schätzen als Geld eben.
So good. So.